Zukunft statt Krise. Was bedeutet das für das österreichische Gesundheitssystem?
Die Krisen lassen sich recht leicht benennen. Pandemie, Pflegenotstand, Ärztemangel, Vertrauensverlust etc. Doch welche Zukunft wollen wir? Wir brauchen ein gemeinsames Bild, wohin wir gehen möchten, um ins Tun zu kommen.
In der dritten Staffel unseres Podcasts entwickeln wir gemeinsam mit 10 Gesprächspartnern aus allen Bereichen des Gesundheitssystems Zukunftsszenarien und Wege dahin. Herzlich willkommen zu Zukunft statt Krise, dem Podcast des Austrian Health Forums. Diplom-Ingenieur Dr. Günther Wachsenecker, Leiter der AGES Medizinmarktaufsicht, heute bei uns im AHF-Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank fürs Kommen, sagen viele im Moment, weil jeder will Sie kennenlernen. Ein neues Gesicht, ein Mann mit viel Erfahrung, wenn man ein bisschen recherchiert, ist Nummer 1 in der AGES Medizinmarktaufsicht und das in einer Zeit, wo sie in aller Munde ist. Es wird viel über Lieferengpässe diskutiert, es wird darüber diskutiert, warum, wovon vielleicht mehr oder weniger geforscht wird. Die klassischen Themen, für die AGES zuständig ist, kommen da ja schon fast in den Hintergrund. Sie sind Herr über 3 Institute und haben da verschiedene hoheitliche und private Aufgaben zu erfüllen. Und ich habe auf Ihrer Homepage den schönen Satz gesehen: Wir sorgen dafür, dass in Österreich qualitativ hochwertige, wirksame und sichere Arzneimittel zur Verfügung stehen. Oder es könnte natürlich auch sagen, Arzneimittel zur Verfügung stehen. Also so verschiebt sich auch ein bisschen der Fokus. Ja, schön, dass Sie da sind. Wie erleben Sie diese spannenden Wochen als Frontman, als Gesicht und Stimme der Medizinmarktaufsicht in Österreich?
Ja, vielen Dank noch einmal für die Einladung. Ja, es ist eine in der Tat spannende Zeit und man erlebt so einiges an Neuerungen und Wechsel und man driftet sehr schnell in Themengebiete hinein, an die ich vor 16 Jahren bald, als ich zur AGES Medizinmarktaufsicht, damaligen Pharmed, gewechselt bin, nicht gedacht hätte, dass wir eine Rolle spielen im Thema Lieferengpässe, Vertriebseinschränkungen. Tatsächlich ist unser Kerngeschäft die qualitativen, hochwertige, sichere und wirksame Arzneimittel zuzulassen, wenn sie am Markt sind, zu überprüfen, Marktüberwachung, Chargenfreigabe, aber auch natürlich am Weg zur Zulassung, diesen ganzen Lebenszyklus von einem Arzneimittel zu begleiten, aber auch zunehmend im Medizinproduktebereich. Und auch das ist wieder ein Bereich, der neu hinzugekommen ist und der noch einmal stärker betont wird und wo sicherlich viele Aufgaben auf uns hinzukommen. Auch mit der ganzen digitalen Transformation etc. sind das natürlich vollkommen neue Herausforderungen. Neben der Wirksamkeit und Sicherheit von Arzneimitteln ist natürlich auch die Verfügbarkeit von Arzneimitteln ein zunehmendes Thema. Da hat man bisher immer zuallererst den Fokus auf Innovationen gesetzt, dass möglichst schnell Arzneimittel zu uns auf den Markt kommen. Nur gibt es hier europaweit sehr große Unterschiede zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten. Das ist sicherlich ein Aspekt, der auf der Agenda der Revision des Pharmapakets ist, einer vollkommen neuen Überarbeitung der regulatorischen Landschaft, die wir im pharmazeutischen Bereich haben, wo hier schon verschiedene Ecksteine eingesetzt sind. Es ist ein europaweites und ein internationales Thema. Insofern ist es natürlich noch umso spannender.
Ja, Sie sind promovierter Biotechnologe, haben viel Erfahrung auf verschiedenen Seiten der Arzneimittelwertschöpfungskette gesammelt im Laufe Ihrer Karriere. Was ist denn jetzt neu seit 01.01.2023, als Sie die Leitung der AGES Medizinmarktaufsicht übernommen haben?
Ja, am Anfang wohnt ein Zauber inne, so auch diesmal. Für mich war der Eintritt in die AGES Medizinmarktaufsicht vor bald 16 Jahren auch schon sehr spannend, weil ich aus dem entwickelnden Pharmabereich in einem SME-Setting gekommen bin, wo ich Startup-Atmosphäre und Luft geschnuppert habe. Und der Einstieg hier war insofern auch super spannend, weil wir ja unsere gutachterlichen Leistungen für die Europäische Arzneimittelagentur, sprich die wissenschaftliche Beratung, aber auch die zentralen Zulassungsverfahren stärker bedienen wollten. Und so sind wir im Lauf dieser Jahre auch zu einer der führenden Arzneimittelagenturen Europas geworden. Und das ist es auch, was wir bleiben wollen, was wir erhalten wollen, auch wenn sich das Umfeld massiv ändert. Hier sind Reorganisationsmaßnahmen wieder und wieder von Seiten der europäischen Arzneimittelagenturen geschehen und im Laufen. Und wir sind selbst auch natürlich in dem europäischen regulatorischen Netzwerk ein starker Partner, wo wir bei der Anzahl der wissenschaftlichen Beratungen regelmäßig irgendwo an zweiter, dritter, vierter Stelle sind, wo wir im Benchmarking, wenn es um die Anzahl der zentralen Zulassungsverfahren geht, an irgendwo zwischen fünfter und zehnter Stelle sind, wo wir im Rahmen der gegenseitigen Anerkennungsverfahren auch an dritter, vierter Stelle platziert sind. Also hier ist es extrem spannend, diesen Weg mitgehen zu dürfen und jetzt noch einmal auf den Wechsel in die Geschäftsfeldleitung meinen Horizont zu erweitern.
Ja, ich darf gratulieren zur außergewöhnlichen Position. Das schaffen ja sonst ja nur kleine Sportteams in Österreich am Weltmarkt oder in der Weltrangliste so weit mitzuspielen, wie euch das in Europa gelungen ist. Sie haben erwähnt, dass sich das Umfeld verändert. Was sind denn so die großen Trends auf europäischer Ebene? Wie weit spielt da Corona eine Rolle? Hat sich das Feld neu geordnet?
Ganz sicherlich erleben wir schon lange einen Trend in der Herstellung, die zunehmend, nachdem der Innovationszyklus, der Patentschutz sozusagen abgelaufen ist, die Wirkstoffproduktion und Herstellung zunehmend auch zentralisiert und nach Osten geht. Es gibt hier dementsprechend, um auf die Vertriebseinschränkungen und auf die Ursachen der Lieferengpässe zu kommen, eine Vielfalt an Aspekten, die zu berücksichtigen sind, und da haben wir eine zunehmende Rolle als eine zentrale Datendrehscheibe entwickelt, wo wir Register führen. Eine der Kernaufgaben, eine der ursprünglichsten Aufgaben, die eine Arzneimittelzulassungsbehörde oder Registraturen, wie es sie früher gab, hatte und noch immer hat, und natürlich mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, die es jetzt gibt, wo man wirklich im Idealfall schnittstellenfrei direkt Daten eingeben kann, teilen kann, sollte es uns möglich sein, auch wirklich in Zukunft besser informiert und vorbereitet auf die Herausforderungen zu kommen. Natürlich gab es mit der Pandemie einen großen Einschnitt, eine enorme Lernkurve, die wir alle auch behördenseits mitgemacht haben, eine enorm herausfordernde, aber natürlich auch erfüllende Zeit, weil wir tatsächlich an der vordersten Front mitwirken konnten und weil gerade auch in der Bevölkerung enorm wichtig wahrgenommen wurde, wie unsere Tätigkeit ist, dass unabhängige Gutachter wirklich in die Daten reingehen, von der Herstellung über die präklinische Sicherheit, über die klinische Sicherheit, auch nach der Zulassung noch immer den Finger auf den Wunden drauf haben und mit den Firmen korrespondieren, einfordern an nachzureichenden Unterlagen und Dokumentationen und eine objektive Datenbewertung vorzunehmen.
Also Objektivität frei von Befangenheit ist schon gefallen. Das heißt, ihr seid auch ein Stück weit Vermittler zwischen den verschiedenen Interessen im Pharmamarkt wahrscheinlich, ja, und so ein Broker. Gehen wir mal rein in dieses Thema Lieferengpässe. Es ist ja sehr, sehr stark in den Medien gewesen in den letzten Wochen. Wir haben viele Vorschläge von unterschiedlichen Playern im österreichischen Gesundheitswesen gehört. Wie kann man dem auf den Grund gehen? Zunächst muss man ja mal festhalten, sowas gab es ja schon öfter. Es ist kein Phänomen des Jahres 23 oder dieses Winters, oder?
Genau, es wurde auf Geheiß oder auf Ambitionen meiner Vorgängerin schon 2018 die Taskforce Lieferengpässe unter Vorsitzführung der Geschäftsleitung der Medizinmarktaufsicht eingeführt, um die verschiedenen Stakeholder einmal zusammenzubringen. Ich glaube, dieser Austausch ist enorm wichtig und genau dieser Kommunikationsfluss und der Informationsaustausch ist noch immer der Schlüssel dazu, dass wir einen Großteil unserer Lieferengpässe gar nicht wahr werden lassen. Eine Technopolis Studie vor Jahren hat gezeigt, dass 80% der Lieferengpässe durch entsprechende Maßnahmen ausgleichbar sind, weil sie nur regional eingeschränkt sind und nur regional auftreten. Und das ist natürlich eine dieser Möglichkeiten, die wir haben und an denen wir arbeiten können. Wir können allerdings nicht in den Rohstoffmangel intervenieren. Wir haben keine Möglichkeiten, Wirkstoffe herzuzaubern. Also man muss hier schon auch realistisch sein und hier realisierbare Maßnahmen ansetzen. Hier gibt es durchaus auch Möglichkeiten, dass wir voneinander lernen. Europaweit, international. Ich glaube, dieses über den Tellerrand schauen und das Miteinander kommunizieren und diesen Informationsaustausch, das ist einfach enorm wichtig.
Ich nehme an, dass Ihr Telefon heiß läuft in den letzten Wochen. Es gibt ja viele Vorschläge, die am Tisch liegen, zuletzt von den Apothekern zum Beispiel, selbst magistral Arzneimittel herzustellen. Ein Vorschlag, der einstweilen vom Ministerium nicht aufgegriffen wurde. Was ist denn da aus Ihrer Sicht der Hintergrund?
Natürlich haben alle Stakeholder beste Absichten und Ambitionen, um hier wirklich die Spitze des Eisberges zumindest zu nehmen. Nachhaltige Lösungen sind natürlich die besten, die man mittelfristig und langfristig avisieren kann. Wenn es einen durch Wirkstoffmangel betriebenen Engpass an Arzneimitteln gibt, dann wird man nur marginal durch derartige Lösungen hinwegkommen, vor allem wenn es ums große Mengen geht. Und natürlich hängt vieles auch an der Beschaffung und an der Erstattung und an den Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist natürlich festzuhalten, dass eine zunehmende Flexibilisierung zu erwarten ist, die aber, und das ist unser Auftrag, natürlich nicht auf Kosten der Patientensicherheit gehen darf. Und ich glaube, das ist auch der Konsens, der über alle Stakeholder hinweg eingeholt werden muss, dass es im Sinne der Patientensicherheit hier Produkte auf den Markt kommen und zur Patientenversorgung dienen.
Ein zweites Argument, das man oft hört und liest, auch häufig von Apothekerseite gebracht, ist das Preisniveau. Deutschland und die Schweiz haben generell ein höheres Preisniveau, wird da argumentiert und werden deswegen auch prioritär beliefert. Stimmt das?
Also ich habe dazu natürlich, weil wir hier eine strikte Trennung haben zur Beschaffung als Nutzen-Risikobewerter, nur eine sehr allgemeine Wahrnehmung und kann auch in der Tat nicht über Daten hier mich äußern. Was ich aber wohl persönlich wahrnehme, ist es schon ein großes Spannungsfeld zwischen einem hochpreisigen innovativen Arzneimittelmarkt, der doch nur einen Bruchteil unserer täglichen Notwendigkeiten in der Patientenversorgung hat und auf der anderen Seite einen enormen Preisdruck, der am Generikamarkt vorzufinden ist. Was wir von unserer Seite her tun können, ist natürlich, dass wir allfällige Änderungsanträge, Zulassungsverfahren, die im Bereich von kritisch Arzneimitteln hier vorhanden sind, dass wir die bevorzugt behandeln. Das ist es, was wir tun, das ist es, was in unserer Macht steht und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen schafft, vor seiner Haustüre zu kehren, dann haben wir schon einmal die ersten Hausübungen gemacht. Aber mittelfristig, langfristig sind natürlich hier neue Perspektiven und neue Entwicklungen notwendig, weil sich der enorm große Pharmamarkt sich nicht in jeder Indikation so anbietet. Es gibt halt Indikationen, Nischenindikationen, es gibt die seltenen Erkrankungen, es gibt die pädiatrischen Indikationsgruppen, die alle einen entsprechend hohen medizinischen Bedarf haben. Wenn es dann Einzelanbieter gibt, dann ist das natürlich eine andere Situation, als wenn hier 5, 15 oder 20 Hersteller auf den Markt drängen wollen.
Ja, Sie sprechen die seltenen Erkrankungen an, das ist noch nicht so lange her, 28. Februar war der Welttag, der Rare Disease Day und da wird natürlich immer wieder auch die Perspektive und das Schicksal vieler Menschen mit seltenen Erkrankungen adressiert, 450.000 sollen es in Österreich sein und da sagen viele, warum gibt es denn für uns noch nichts, warum dauert denn das so lang und ein ganz, ganz wesentlicher Hoffnungsschimmer sind klinische Studien, die dann doch die Möglichkeit spezifischer Behandlung bieten. Wie sehen Sie denn den Standort Österreich für klinische Studien und die Entwicklung dieser hochspezialisierten innovativen Arzneimittel?
In Hinsicht auf die klinischen Prüfungslandschaft ist Österreich natürlich auf Basis Größe oder Kleinheit natürlich anders zu bewerten als der Standort Deutschland, Frankreich oder andere Mitgliedstaaten, die entsprechend größere Infrastrukturen haben. Was wir aber haben, ist eine enorm gute Struktur, Infrastruktur und sehr effiziente Möglichkeiten, hier auch gestalterisch tätig zu sein. Und hier haben wir sicherlich geschafft, auch in der klinischen Studienlandschaft, die sich momentan massiv verändert, natürlich auch. Aber wir haben eine gute Tradition auch in Österreich mit den innovativen SMIs, Spin-off-Firmen hier unterstützend auch tätig zu sein. Aber natürlich, hier sind wir in erster Linie auch als Behörde tätig. Hier steht auch wieder im Zentrum natürlich das Thema der Patientensicherheit. Aber um auf den Aspekt des Morgens, der Zukunft hinzugehen, natürlich, wir haben in Österreich eine Tradition, die Adaptive Clinical Trials und so weiter. Das sind Begriffe, die sind ja eigentlich nicht neu. Sie finden halt jetzt auch zunehmend im Zusammenhang mit der Revision des Pharmapakets und so weiter einen neuen Anklang. Und man hat auch im Zusammenhang mit den Erfahrungen der letzten 3 Jahre natürlich sehr viel mitgenommen, dass es vielleicht weniger Sinn macht, unzählige kleine fragmentierte Studien zu machen, die nicht ausreichend statistisch gepowert sind, sondern hier einen neuen Anlauf zu gestalten und sagen, okay, was ist es wirklich wert, an klinischen Studien an Menschen getestet zu werden und hier auch auf die Statistik noch einmal mehr Acht zu geben und auf die Intelligenz des Studiendesigns, dass tatsächlich was herauskommt.
Sie haben vorher Learnings aus Corona auch angesprochen und hier jetzt viele Beispiele gebracht, wo es ja eigentlich um Daten geht, oder? Es ist ja eine Frage der Datenqualität und der verfügbaren Daten. Was ist denn da so dieses Big Picture? Wo bewegen wir uns dahin in Österreich? Es ist ja so viel möglich im Pilotprojekt und oft dann so viel, aber auch wieder nicht da, weil die Daten halt doch noch im jeweiligen Silo liegen und nicht verfügbar sind. Wie geht es euch da in der AGES und was ist Ihr Bild für die Zukunft?
Also wir leben natürlich von der Datenbewertung und wir haben da auch selbst aber noch einen weiten Weg vor uns, weil wenn es zur Bewertung, zur Auswertung von Daten gibt, dann gibt es natürlich noch zunehmend digitale Möglichkeiten. Wir müssen uns hier auch erst europaweit sozusagen die Standards veröffentlichen und klar machen, wie die Einreichungsstandards, die Datenstandards da sind, damit die verschiedenen Systeme überhaupt miteinander sprechen können. Und das ist ja die große Idee des europäischen Gesundheitsdatenraums, wo wir in Österreich durchaus diese kleine Sandkiste haben, weil wir so einen hohen Anteil der Bevölkerung unter einer entsprechenden Versicherung haben. Und hier diese Daten abgreifbar, maschinenlesbar zu machen, erfordert natürlich sehr viel Vorarbeit. Man kann sehr schnell sehr schöne große Ideen starten, aber anfangen tut's immer ganz einfach mit den standardisierten Daten, wo ich weiß, okay, darauf kann ich mich verlassen und natürlich der Integrität der Daten. Also hier ist es mir wichtig, dass wir den Goldstandard der randomisierten, kontrollierten klinischen Prüfungen auf jeden Fall beibehalten und das Evidenzniveau, das wir erreichen können durch alternative Methoden der Evidenzgewinnung, sehr wohl auch wissenschaftlich sauber abgreifen. Und natürlich wird das immer eine Iteration zwischen den mangelnden oder eben nicht mangelnden Möglichkeiten, gut designte klinische, kontrollierte Studien zu machen. In der Realität ist es aber so, dass wir natürlich gerade im Nachzulassungsbereich in der Pharmakovigilanz schon längst mit Daten aus der Real-World-Situation herausarbeiten. Und ich glaube, diese Ambitionen des europäischen Gesundheitsdatenraums kann man mitnehmen, um hier auch für diesen Bereich gut qualitätsmäßig abgesicherte Daten, Standards und Formate zu entwickeln, die wachsen und auf die wir dann zunehmend hingreifen können.
Ja, dazu gibt es ja aktuell Bestrebungen, zum Beispiel die Pharmakovigilanz-Meldungen an Mediziner und auch an euch zu digitalisieren. Da sind ja noch ein paar Formulare im Umlauf, die, glaube ich, auch Möglichkeit für Digitalisierung haben. Was dürfen wir uns da von den nächsten Jahren erwarten?
Also da ist natürlich die Fahrtrichtung ganz klar vorgegeben, aber wir müssen auch realisieren, dass wir halt in der Situation leben, in der wir leben und dass man sicherlich noch einige Sticks and Carrots benötigt, dass wir alle dorthin kommen. Das beginnt hier natürlich auch mit der Maschinenlesbarkeit dieser Formate und geht natürlich auch bis zum Point of Care, bis zu den niedergelassenen Ärzten, die auch entsprechend softwareaffin sein müssen, um diese Umsetzungen auch mitmachen zu können. Also das ist natürlich ein wichtiger Appell an alle Stakeholder, die halt auch von ihrer Seite her diese Ambitionen haben müssen. Wir haben zum Beispiel im Vertriebseinschränkungsregister ja, dass wir mitten während des ersten Lockdowns verpflichtend in Kraft gesetzt haben, am 1. April 2020, dann sehr bald auch ein elektronisches Schnittstellen zur Verfügung gestellt, damit die Software aus dem Großhandel, aus dem Ärztebereich und so weiter auch diese tagesaktualisierten Daten hochladen kann, in die eigene Software nutzen kann. der Prozentsatz der Ärzte, die das tatsächlich dann jetzt in der Zwischenzeit umgesetzt haben, und wir haben 2023, ist, glaube ich, bei 50 oder so, wie ich gehört habe. Also da ist offensichtlich noch nicht so viel da und man greift oft auch schneller zum Telefonhörer, bevor man eine gute Softwarelösung sozusagen findet. Also da gibt es Potenzial in jeder Hinsicht. Wir sind hier als AGES Medizinmarktaufsicht ja sehr gut aufgestellt. Wir waren sehr schnell dabei bei der elektronischen Einreichverordnung. Wir haben unsere Dossiers, die ja 100.000, 200.000 Seiten und mehr haben können, längst im digitalisierten Format zur Verfügung. Also wir arbeiten damit. Aber man muss natürlich sich hier auch eintakten in dem Ökosystem, in dem wir hier pharmazeutisch leben.
Ja, das Ökosystem ist natürlich ein gutes Stichwort. Sie haben schon davon gesprochen, wie Sie Daten in diesem Ökosystem austauschen, was die Grundlagen für eure Arbeit ist. Und jetzt geht es natürlich noch um digitale Anwendungen am Patienten, an der Patientin selbst, die berühmten DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen. Die Deutschen haben schon 2019 mit einem Gesetz und ihrem Fast-Track-Projekt zur Erstattung dieser Anwendungen Schlagzeilen gemacht. In Österreich gibt es seitdem auch eine schwelende Diskussion, ob und wie wir das machen wollen. Ein wesentlicher Teil ist natürlich die Prüfung davon und damit gibt es ja eine gewisse Analogie zu dem, was ihr für Arzneimittel macht. Wie weit ist das ein Thema für die AGES und wie weit beschäftigt ihr euch damit?
Bezüglich DIGAs ist natürlich auch die Route vorgegeben, dass es hier erstattungsfähige Produkte dann am Ende des Tages auch am österreichischen Markt geben soll. Und auch hier möchte ich wieder ganz klar abtrennen, Erstattung ist nicht unsere Baustelle. Was wir aber zusätzlich zu den benannten Stellen liefern können und wo es natürlich Überlegungen gibt, sind in dem Bereich der Vertrauenssiegel, die zusätzlich zu den CE-Kennzeichnungen ein gutes Konzept sind, um hier auch die Interoperabilität, um die Datensicherheit, die korrekt angewendeten Aspekte des Datenschutzes wahrnehmen zu können. Also hier gibt es durchaus ein Feld, wo ich mir Aktivitäten vorstellen kann. Am Ende des Tages ist es natürlich eine Frage der Finanzierung. Wie kommt das dann wieder rein? Wie kann man das im öffentlichen Gesundheitswesen gegenrechnen? Und wir müssen dann realistische Schritte setzen, um hier auch vorankommen zu können.
Ja, das sind schon ganz, ganz viele Bausteine und Projekte. Ich nehme an, insgesamt sind es noch viel mehr, die Sie beschäftigen. Was werden denn so die großen Meilensteine sein? Was haben Sie sich denn vorgenommen?
Ja, also ganz wichtig ist mir natürlich, dass wir ein Schlüsselspieler im europäischen regulatorischen Netzwerk bleiben, eine der führenden europäischen Arzneimittelagenturen. Das hängt natürlich auch mit den Diskussionen, Stichwort Nachhaltigkeit, der Finanzierung zusammen. Also hier laufen ja gerade auf Ratsebene auch Diskussionen zur EMA-Gebührenverordnung, die vollkommen neu aufgestellt wird. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Zielsetzungen und Pfade, die wir gehen müssen im europäischen System, dass wir eine sehr balancierte Wahrnehmung haben, wie dezentralisiert eben auch unsere Arzneimittelversorgung, unsere Arzneimittelzulassung zu laufen hat. Denn wir in Österreich als eine dieser Arzneimittelagenturen haben natürlich eine entsprechende Erfahrung mit anzubieten, dass wir da auch weiterhin an vorderster Front mitarbeiten und eine gewisse Form der Standortsicherung auch dadurch wahrnehmen, dass wir ein qualifizierter Ansprechpartner in der Begutachtung, aber auch in der Inspektion für unsere Patientenvertreter genauso wie für die Industrie sind. Und ich glaube, das ist der wesentlichste Aspekt, der von unserer Seite hier begleitet werden kann, dass wir Inspektoren und Gutachter haben, die Profis sind, die sich auskennen. Und das ist ja sozusagen auch das Schöne an unserem Arbeitsplatz als Gutachter, als Inspektoren. Man sieht viel mehr, als wenn man in einer Firma sozusagen mit in seiner Nische tätig ist. Und das ist auch die Attraktivität der österreichischen Behörde, weil wir durchaus ein sehr breites Spektrum jetzt von der Natur der Verfahren, von der Natur der Produkte, von der Natur der Prozesse her haben.
Pharma-Standort im weitesten Sinne. Gemeinsam mit In-vitro und Medizinprodukte ist ja auch ein großes Thema gewesen. Erstmals schaut man, dass auch was mit Resilienz und Versorgungssicherheit zu tun hat. Wie erleben Sie denn so die Merkmale des Standorts Österreichs? Was spricht für uns und wo haben wir Verbesserungspotenzial, um das Match auch in Zukunft zu gewinnen?
Also wir haben ja gute etablierte Standorte. Wir haben, um vielleicht mit dem traditionellen Bereich der Blutprodukte zu beginnen, da sind wir ja einer der großen Player auch global. Aber auch hier ist es natürlich ein Aspekt, wo der Schuh drückt, ist zum Beispiel bei den Rohstoffen, bei den Blutspenden. Ja, also Europa ist hier kein Selbstversorger und hier wäre es natürlich auch klug, in der Gestaltung der neuen Soho Regulation zum Beispiel auch über diesen Tellerrand hinaus zu denken und zu sagen, okay, inwieweit schaffen wir es hier auch tatsächlich verbesserte Dimension der Eigenversorgung wahrnehmen zu können. Wo haben wir große Stärken? Wir haben im Biotech-Bereich, in dem Impfstoffbereich natürlich große Stärken hier. Wir haben hier im Haus bei uns auch bei der Chargenfreigabe eine der Kernaufgaben, historisch gesehen aus der arzneimittelrechtlichen Entwicklung heraus, enorm viel investiert und sind hier auch sehr stark, gerade bei den Chargenfreigaben für die Blutprodukte, für die Impfstoffe haben wir noch einmal neu investiert, gerade in einer Zeit, als noch unklar war, ob es hier tatsächlich auch noch weiter RNA-Impfstoffe geben wird. Und wir haben da auf das richtige Pferd gesetzt und es war sehr gut, auch für die Vertrauensbildung der Bevölkerung natürlich, dass hier jede Charge auch gerade von diesen Impfstoffen noch einmal von einer unabhängigen Behörde geprüft wird, bevor es auf die Menschen angewandt wird.
Also auch hier gute Rahmenbedingungen. Was wäre denn so Ihr größter Wunsch zum Abschluss? Vielleicht auch, was nur der Geist aus der Flasche oder das Christkind erfüllen kann. Was brauchen Sie so von außen oder was würden Sie den Akteuren oder den Menschen in Österreich gerne schenken, um besser auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet zu sein?
Also ich glaube, unser gemeinsames Ziel ist es natürlich, und da komme ich auf den Anfang zurück, wirklich qualitativ hochwertige, sichere und wirksame Arzneimittel verfügbar zu machen für die Patienten, aber auch das Bewusstsein natürlich zu schaffen, dass es nicht nur Therapeutika gibt, sondern dass man auch in der Prophylaxe, Stichwort Schutzimpfungen, sehr viel beitragen kann für sich selbst, aber auch für die Gesellschaft. Für die Arzneimittelagentur, für die Medizinmarktaufsicht wünsche ich mir natürlich eine nachhaltige Entwicklung mit motivierten Mitarbeitern, wo wir es gemeinsam schaffen, die Möglichkeitsräume, die uns die Zukunft vorgibt, auch wirklich auszunutzen.
Ja, von unserer Seite wünschen wir Ihnen, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank, Dr. Wachsenecker, für Ihren Besuch und alles Gute für Ihre neue Aufgabe.
Vielen Dank für das Gespräch.